Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist der Fraktions- und Parteivorsitzende der CSU zu Gast, Michael Lehner. Die CSU gilt als Favoritin für die Kommunalwahl in 1,5 Wochen. Und sie sorgt im Wahlkampf regelmäßig mit klaren Ansagen für Schlagzeilen. Mit ihm spreche ich über die Dynamik dieses Wahlkampfs, die strategische Positionierung der CSU und über die aktuellen Debatten in der Stadt. Diese Folge ist kein klassisches Interview wie die bisherigen Gespräche, aber hört selbst. Hallo Herr Lehner.
Hallo Herr Roth, vielen Dank für die Einladung.
Weil wir auch das Du sagen können, da wir jetzt schon beim Du waren. Also dann halten wir es ganz entspannt. Vielleicht für alle, die sich jetzt wundern, warum wir diese Folge machen. Astrid Freudenstein war sehr früh im Podcast da, hat, das muss man auch so sagen, so ein bisschen auch Aufmerksamkeit damit drauf gelenkt. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht zum Nachteil der CSU sein, dass die Folge jetzt schon so lange her ist. Und dann dachte ich mir, hole ich die Person in den Wahlkampf, die mit am meisten für Furore immer sorgt. Und das ist der Michael Lehner.
Ja, das freut mich ja ungemein, ja.
Wir haben ja im Wahlkampf gerade sehr viele Themen oder... Das Problem ist, wir haben nicht sehr viele Themen, über die diskutiert wird, aber wenn über Themen diskutiert wird, dann meistens, weil ihr sie gesetzt habt. Und du bist ja Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender und somit würde ich sagen, so ein bisschen der Spin-Doktor der CSU, oder?
Naja, wir sind natürlich ein Team und das Team funktioniert auch ganz gut, aber natürlich gibt es immer einen, der ein bisschen härter draufhaut und ist logischerweise der Fraktions- und Parteivorsitzende. Und ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, die letzten Monate eigentlich immer wieder lustige Themen zu setzen, auch mal ganz ernste Themen zu setzen. Interessiert die Leute offensichtlich. Deswegen passt es schon.
Jetzt ist es ja so, wir haben im Wahlkampf nicht viele Themen gehabt, über die wir viel gesprochen haben, aber eine Konstante gab es. Alle haben irgendwie über den Bahnhof gesprochen, über die Durchgangssperre am Bahnhof, über den Galeria Kaufhof, über die Margarete Nau jetzt. Und es sind ja alles Themen, die ihr eigentlich gesetzt habt. Ist es eine Strategie von euch, einfach Themen zu setzen, die die Leute aufregen, oder sagst du wirklich, alles läuft in der Stadt gerade scheiße und wir müssen das alles adressieren?
Ja, ich meine, es ist unsere Aufgabe natürlich, dass man Dinge adressiert, die nicht gut laufen. Du hast jetzt ein paar prominente Themen genannt. Es gibt noch 5 Dutzend weitere, ja. Ob das die Stadtverwaltung ist oder ob es auch das Bauen in Regensburg ist, ganz aktuell. Aber die Themen sind natürlich schon die, die am heißesten diskutiert werden, obwohl ich es gar nicht so sehe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sind Themen, die falsch laufen, die aber gar nicht so kontrovers diskutiert werden, ja. Also diese Bahnhofsdurchfahrt, ich finde keinen, der die cool findet, ja. Weißburger Straße, Tempo 30, so ein kleines Thema. Da habe ich auch noch keinen gefunden, der das scheiße findet, außer die unmittelbaren Anwohner teilweise, ja. Aber innerhalb der Stadtbevölkerung in Regensburg hat keiner Verständnis für sowas. Margarete Nau ähnlich, ja, auch wenn es noch ein kleineres Thema ist, da fahren wirklich nicht viele Leute durch. Aber ich habe mal zum Spaß zu meinen Kollegen von den Grünen gesagt, bitte sperrt doch noch ein paar Straßen jetzt im Wahlkampf, das wäre echt super, weil die Margarete Nau ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel. Ach, das ist ein total rotes Viertel gewesen, ne? Klassische Genossenschaftsbausiedlung, ewig rot gewesen von den Wahlen her, und dann kommt die SPD her, ja, muss man sagen, mit den Grünen als Hilfstruppen, und man das nicht genauso weiß, ob jetzt wer da die Hilfstruppen sind, ja, aber theoretisch ist ja die SPD, stellt ja theoretisch den Oberbürgermeisterin, und dann sperren sie mal eine Straße, ja, so 120 Meter ist die ungefähr lang, und da wohnen ca. 500 Leute in diesen Genossenschaftsbauten, und 480 haben jetzt unterschrieben, dass sie das nicht wollen. Ja. Da verliert die SPD ihr Kernklientel. Deswegen ist es aber noch lange nicht kontrovers diskutiert, weil die Leute, die vor Ort wohnen, sehen es gar nicht so kontrovers.
Aber ich denke mir dann immer, gut, jetzt kann man mir den Vorwurf machen, dass ich jetzt vielleicht nicht ein konservativer Degen bin, aber ich fahre ganz gerne Auto, ich bewege mich eigentlich nur im Auto fort, und ich habe jetzt irgendwie kein großes Problem mit Tempo 30 in der Weißenburgstraße, das in der Margarete Nau mal, dann fährt man halt ein bisschen anders. Also ich bin da immer relativ entspannt. Hast du wirklich den Eindruck, dass die Menschen sich da so tierisch aufregen, oder erzeugt man da nicht immer was im Wahlkampf mit?
Nee, da erzeugt man, glaube ich, nichts, weil zum Beispiel die Margarete Nau ist ein Thema, das wir gar nicht am Schirm hatten. Ja? Das ist ja in dieser Vorlage drin gewesen. Ich habe mich da schon ein bisschen echauffiert. Leute, wieder mal eine Straße gesperrt. Wir haben auch eine gute Kompromisslösung angeboten, zum Beispiel. Einfach eine Fahrradstraße draus machen. Da haben wir schon ein paar Dutzend in Regensburg. Dann kann man im Auto immer noch fahren. Das Fahrrad gibt da was Tempo vor in dieser sehr schmalen Stelle. Damit wäre das gar kein Akt gewesen. Ja? Also eine ganz pragmatische Kompromisslösung, Fahrradstraße, super sicher für Fahrradfahrer, auch für Rollstuhlfahrer, obwohl ich wirklich nicht weiß, wie viele Rollstuhlfahrer da im Jahr überhaupt rauffahren, ja, weil das war das große Argument noch, und auch für die Fußgänger sehr entspannt, dann fährt das Auto halt hinterher. Man geht auf Kompromisslösungen gar nicht ein, ja, sondern man versucht es dann einfach durchzusetzen, auch wenn es unsinnig ist, und es verursacht natürlich schon ein paar Kilometer Umweg, ja, man muss an der Kreuzschule vorbeifahren. Übrigens auch so ein Spezialbau in Regensburg, der völlig verrückt ist, wenn man den näher betrachtet. Das heißt, man gefährdet da die Kinder, man erzeugt zusätzlichen Verkehr durch die Margaretenau durch, ja. Und es macht ja auch keinen Sinn, da eine Hauptradroute durchzulegen oder beziehungsweise den Autofahrer zu sperren. Man kann da die Hauptradroute durchlegen, dann hat man diese kleine komische Engstelle von 120 Metern mit der Fahrradstraße wie allen gedient eigentlich, ja. Und dann regen sich die Leute auf und wir haben da dann ganz viele Anrufe bekommen. Es gibt auch jetzt eine BI dort, ja, die das verhindern will und hat auch eine Sprecherin, die sehr, sehr engagiert ist und die sind auf uns dann ein paar Mal jetzt zugekommen und wir haben denen natürlich auch gern geantwortet und es gab mal so eine Bürgerversammlung, die nicht die CSU gemacht hat, sondern diese BI vor Ort. Ich glaube, es war von fast jeder Partei, außer von den Freien Wählern, jemand da und die haben alle ihr Fett wegbekommen. Aber nochmal, das ist so ein klassisches Beispiel, dass die Sozialdemokratie überhaupt nicht mehr auf die eigenen Leute hört einfach. Ja. Das ist 100% SPD-Klientel gewesen. Ja. Und ich schwöre euch eins, da wäre kein Mensch mehr SPD, weil die SPD nur als Anhängsel von den Grünen in Regensburg einfach wahrgenommen wird. Die haben immer dieselben Positionen, immer dieselben Themen, aber es sind keine Themen für die Arbeitnehmer, es sind auch keine Themen für die Unternehmer, es sind eigentlich nur Themen für ein ganz kleines Klientel, das das Fahrrad einfach so als ideologisches goldenes Kalb sieht und das ist nicht gesund für Regensburg. Ja.
Aber wenn du jetzt so auf den Wahlkampf blickst, ich meine, mein persönlicher Eindruck ist schon, dass ihr die Themen setzt. Ich habe auch jetzt auf Vorbereitung dieses Gesprächs mit ein paar Leuten gesprochen und ich habe jetzt keine Stimme gehört, die was anderes gesagt hat. Nimmst du das auch so wahr? Und wenn du mal in die Rolle auch gehen würdest eines linken Menschen in Regensburg, gäbe es nicht eigentlich auch Themen, die in diesem Wahlkampf präsent sein müssten, wo du sagst, naja, da hätten jetzt eigentlich die anderen einen Punkt, wenn das aufgemacht werden würde?
Ja, es sind aber auch Themen, die wir setzen, glaube ich. Also wenn ich jetzt eher links denken würde und dann eigentlich mehr den sozialen Aspekt sehen würde, dann würde ich mir um die Regensburger Wirtschaft am meisten Sorgen machen, ehrlich gesagt, ja. Ist ja nicht so, dass die Regensburger Wirtschaft aus den Unternehmen besteht, ja, in der Stadt, und die Regensburger Wirtschaft besteht aus beiden, den wenigeren Unternehmen und den ganz, ganz vielen Arbeitnehmern und Arbeitern in der Stadt. Und das wäre ja meine Hauptsorge eigentlich, ja. Also die SPD ist mal gegründet worden, genau wegen dem Thema, um sich die arbeitenden Menschen anzunehmen. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit massiv Arbeitsplätze verlieren werden. Wir haben schon viel verloren, ja. Wir werden weiter verlieren. Wir haben einen großen Vorteil, dass wir eine sehr diverse Wirtschaft in Regensburg haben und nicht nur jetzt Ingolstadt Audi-Werk, und wenn es dem schlecht geht, dann ist der Ofen aus eigentlich. Aber natürlich merkt man schon bei den Automobilzulieferern und natürlich bei der Automobilbranche selbst, dass da schon knapp wird langsam, ja.
Ich habe jetzt mit der IHK gesprochen und auch wenn ich mir andere Dinge so anschaue, dann habe ich jetzt nicht den Eindruck, als wärt ihr die größte Wirtschaftspartei in Regensburg in den letzten Jahren gewesen. Also wenn man jetzt beispielsweise auf die Mobilitätsdrehscheibe schaut, da hattet ihr einen validen Punkt zu sagen, die muss irgendwie größer werden. Aber ihr habt euch ja taktisch so ein bisschen mit den Grünen zusammen vergaloppiert und am Ende ist das Ding kleiner geworden und ihr wurdet gar nicht mehr zur Mehrheit gebraucht. Oder wenn man jetzt an das Containerterminal denkt. Ich glaube, da gab es doch gute Gründe, warum man dagegen sein konnte. Aber da hat ja auch die Wirtschaft an euch appelliert. Bitte stimmt eben doch zu dem Ganzen. Ja. Also findest du nicht, da geht es auch jetzt irgendwie nicht darum zu sagen, irgendwie die CSU ist keine Wirtschaftspartei, aber dass irgendwie alle Parteien gerade ein Defizit haben, irgendwie gute strukturelle Wirtschaftspolitik zu machen?
Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Also beim Ersteren ist es ganz eindeutig. Also bei der Mobilitätsdrehscheibe, die ja keine mehr ist, ja, muss man deutlich sagen.
Auch dank euch?
Nee, nicht dank uns, das kann man so nicht sagen. Wir haben gesagt, es gibt zwei Dinge, die uns da stören. Ja. Das erste ist, und das ist das viel Wichtigere, ehrlich gesagt, als die mehr Parkplätze, die Regensburger Arbeitnehmer brauchen einen ganz günstigen Parkraum, dass sie in der Altstadt noch zum Arbeiten kommen. Ja. Das ist eines der wichtigsten Geschichten, ja. Du brauchst ja nicht nur Kunden, du brauchst auch Leute, denen was verkauft, also die denen was verkaufen. Und sehr viele kommen aus den Stadtvierteln, beziehungsweise natürlich vor allem aus dem Landkreis. Also gerade in diesem Niedriglohnsektor, das muss man sagen, ja, in der Boutique, in der Gastronomie, in der Hotellerie, da verdienst du nicht so viel Geld, dass du dir 10 oder 14 Euro im Parkhaus pro Tag leisten kannst, ja. Das ist nämlich fast schon Stundenlohn. Deswegen war uns das wichtig und das haben wir durchgesetzt als CSU. Ja, nämlich die Katrin Fuchs aber gesagt, wir machen diese 12 Stunden 1-Euro-Regelung. Wenn ich jetzt aber 20 Millionen ausgib für ein Parkhaus, das ist nämlich der zweite Punkt, dass ein Parkplatz um die 30.000 Euro kostet, was ziemlich verrückt ist, ehrlich gesagt. Ich habe da mit vielen Bauunternehmen geredet, die haben alle gesagt, das ist viel zu teuer. Dann wirst du es immer halten können. Ja, und wenn du bloß auf 5 Euro raufgehst, werden Leute sagen, und dann bleibe ich halt jetzt in, weiß ich nicht, in Wörth an der Donau unten und gehe da in Edeka, ja, und verkaufe da Sachen oder setze mich da an die Kasse. Oder ich gehe nach Regenstauf, da gibt es auch einen Einzelhandel, ja, weil ich da vielleicht sogar herkomme, ich wollte ein bisschen in die Stadt. Das sind ganz, ganz viele Einzelhändler in der Stadt, zum Beispiel auch ganz, ganz viele Gastronomiebetriebe. Also uns war es wichtig, diese Parkplätze jetzt so zu erhalten mit dieser günstigen Struktur. Was ja ursprünglich in der Vorlage drin war, und diese Befürchtung haben auch alle, deswegen ist die IHK da, glaube ich, auch mit ihren eigenen Mitgliedern nicht einig. Was mich aber zurzeit bei der IHK überhaupt nicht wundert, wenn ich ehrlich bin. Es ist ursprünglich in der Vorlage gestanden, es werden alle drei Altstadtparkhäuser zugemacht, wenn das Ding kommt, ne? Und es ist auch durch uns nicht mehr kleiner geworden. Das war schon so klein. Ursprünglich, wie der Wohlbergs diese Idee hatte, da waren es deutlich mehr Parkplätze. Ja. Jetzt sind es ein paar hundert Parkplätze mehr, weil das Ding wird ja überbaut. Ja. Das heißt, man muss ja die schon mal abziehen, die drunter stehen sozusagen, ja, im Erdgeschoss stehen.
Aber hättet ihr da keine Mehrheit organisieren können jetzt mit Brücke zusammen? Die hätten das ja wahrscheinlich mitgemacht. Freie Wähler, FDP, die SPD hätte man im Zweifel auch noch irgendwie dann
Nein, das bekommen. Haben wir ja auch versucht. Aber uns ging es vorwiegend darum, die drei Altstadtparkhäuser zu erhalten, dass da keine Parkplätze wegkommen, ja. Und das ist nochmal genauso in der Vorlage drin gestanden. Das hat uns übrigens die IHK gesagt, ja, die es im Vorfeld ja schon als Beteiligte durchlesen durften. Und dass man die günstige Struktur hält für die Arbeitnehmer in der Altstadt, ja. So, allein durch die Bewirtschaftung ist jetzt schon viel mehr Platz. Sehr viele Studenten, die da parken und zwar ihr Auto wochenlang nicht bewegen. Ganz, ganz viel Schrottkarren, die da gar nicht stehen dürfen, wo sich aber keiner drum gekümmert hat. Und ganz, ganz viele Wohnmobile, die 8, 9 Parkplätze brauchen, ja, wenn sie quer stehen. Das haben wir schon mal unterbunden durch die Bewirtschaftung. Es ist immer ein bisschen Platz dort, ja, was ja erfreulich ist. Und die günstige Struktur. Deswegen ist das nichts Wirtschaftsfeindliches. Und wir haben sie für die Wirtschaft eigentlich eingesetzt, dass nicht ein Alibi-Parkhaus kommt, ja, und dann der Kornmarkt zum Beispiel verschwindet, der übrigens jetzt, Stand jetzt, auch Beschlusslage jetzt verschwindet, ja. Ich sage immer, es gibt drei verschiedene Interessenslagen, warum du in die Altstadt fährst, ja. Das sind so Leute, die schnell mal mit einem Geschäftskunden Mittagessen gehen wollen. Das sind Leute, die mal schnell eine Hose abholen wollen beim Armin Gebhardt oder die mal schnell beim Douglas oder beim Miller irgendwie Creme brauchen oder sowas. Die brauchen die Stunde einer halben Parkplatz. Die haben keine Zeit, dass sie von der Mobilitätsdrehscheibe mit Bus oder zu Fuß da reingurken in die Altstadt, sondern die haben einfach eine Stunde, eineinhalb Zeit, dann müssen die wieder weiter zum nächsten Termin. Das ist aber das zahlungskräftigste Publikum, glaube ich, das in die Altstadt.
Muss man da nicht erkennen, weil der Eindruck ist ja schon manchmal, dass ihr da so ein bisschen Fundamentalopposition seid, dass es halt da auch andere Interessen im Stadtrat gibt, dass ihr für diese Position ja eigentlich auch keine Mehrheit habt und man irgendwie einen Kompromiss hätte schließen können. Wir haben ja nächste Woche oder jetzt, wenn die Folge rauskommt, die Woche, den Haushalt in der Stadt. Dort ist es ja auch so, dass ihr nicht dabei seid und eine Mehrheit quasi ohne euch gefunden wurde.
Ja, ist ein geiles Stichwort, ehrlich gesagt. Ist ein sehr geiles Stichwort.
Also, weil ich höre immer zwei Positionen. Also die einen haben mir immer gesagt, naja, die CSU will man gar nicht so richtig dabei haben. Und die anderen, die sagen, ja, aber mit euch kann man nicht so ganz, weil ihr seid eh immer Fundamentalopposition. Also was ist immer eure Rolle?
Naja, nee, wir sind nie Fundamentalopposition. Beim Haushalt, wenn wir jetzt ein bisschen durch die Themen springen, so schnell, ja. Also politisch haben wir eine klare Position gehabt, auch ganz klar, und die war auch gar nicht so abwegig, weil wir hätten ja auch fast eine Mehrheit bekommen, ja. Und dann sind die Grünen, haben ja getrennt abgestimmt, was ja ganz komisch ist, ja. Oder die ÖDP hat zugestimmt beim B-Plan und hat jetzt wieder dagegen gestimmt, ja. Wir sind da zumindest klar in der Position. Beim Haushalt finde ich total witzig, dass du es ansprichst, weil das ist echt ein Skandal, ehrlich gesagt, ja. Das muss man echt sagen. Das wird auch, glaube ich, ein lustiger Haushalt. Zum einen mal, sagen Sie mal, ein Haushalt der Verantwortung, der dem nächsten Stadtrat die Planungsmöglichkeiten nicht nimmt. Das ist eine glatte Lüge. Ja. Wir sind natürlich am absoluten Limit, was die Regierung der Oberpfalz noch genehmigt. Am absoluten Limit. Von dem her ist überhaupt kein Spielraum für den nächsten Stadtrat.
Weil ich jetzt von keiner Partei, also von keiner irgendwie einen Vorschlag gehört habe, wie man auch Geld einsparen kann.
Doch, wir haben da viele Vorschläge gebracht, ehrlich gesagt. Und haben die auch der Oberbürgermeisterin schriftlich eingereicht. Ein cooles Beispiel ist zum Beispiel der Kindergarten am Dachau Parkhaus, oben am Dach. Erstmal verlieren wir wieder 80 Parkplätze, ja. Zum zweiten Mal, wer will eigentlich auf so ein Dach im Kindergarten gehen? Das muss man schon einmal sagen, es brütet ja die Sonne darunter. Es kostet unheimlich viel Geld und sie haben 600.000 Euro Planungsmittel eingestellt für das Ding. Was wir inzwischen wissen, und es war einer der zwei letzten oder der drei letzten Streitpunkte, die wir hatten mit der Oberbürgermeisterin, dass das Stadtwerk gesagt hat, sie schaffen es kapazitätsmäßig, nicht, müssen es eh schieben. Also sie haben 600.000 Euro eingestellt. Einer der Hauptstreitpunkte mit der CSU und der Stadt wird er jetzt eh nicht machen, weil sie sagen, sie haben kein Personal dafür. Ich weiß es deswegen und ich habe es, glaube ich, sogar vor der Oberbürgermeisterin gewusst, weil ein Planungsbüro, das da einen Wettbewerb teilgenommen hat, schon ein Schreiben gekriegt hat, dass die Stadtwerke sagen, sie ziehen es zurück, weil sie keine Leute dafür haben. Ja? Das ist echt verrückt, das muss man sich echt mal durch den Kopf gehen lassen. Wir haben 600.000 Euro im Haushalt drinstehen, die ganz sicher nicht verbraucht werden. Ein Streitthema mit der CSU und die OB hat es überhaupt nicht auf die Kette bekommen, dass sie das dann rausnimmt, weil es eh nicht passiert. Ein Punkt. Der zweite Punkt, lass mich ganz kurz die drei Punkte vielleicht abfrühstücken. Ja? Der zweite Punkt ist dieser Elektrolysator für die Wasserstofferzeugung. Das ist weder eine kommunale Pflichtaufgabe, noch wird das Ding jemals Gewinn abwerfen. Ja?
Das ist das, was im PLK rein soll.
Nein, das ist nicht, was im PLK rein soll. Wir haben eine große Solarfeld geplant hinter Conti praktisch. Ringsburg Osten. Und da waren wir schon der Meinung, wir müssen erst Hallen bauen und dann eine Solarfläche drauf. Schon hätten wir doppelten Gewinn an sowas. Aber dann haben wir gesagt, okay, gut, das ist wichtig, weil wir Abnehmer haben dafür. Ja? Also die Firmen außenrum nehmen den Solarstrom direkt ab. Aber wir wollen diesen Wasserstoff nicht. Ja? Das geht überall pleite. Es gibt Dutzende von Zeitungsartikeln allein in Bayern, allein bei der Mittelbayerischen Zeitung, wo Gemeinden und Städte das Ding wieder abgefrühstückt haben und gesagt haben, wir müssen es zumachen, weil es kein Gewinn abwirft, weil es uns kostet. Ja? Die Zuschüsse der Richtung ist da, aber die Betriebskosten decken sich nicht. Die REWAG will es nicht machen, ja, weil sie sagen, das fangen wir gar nicht an, das Thema, ja. Und das wäre der zweite Streitpunkt gewesen, auch ein Kostenfaktor, den man einsparen könnte, ja.
Warum macht man sowas eigentlich nicht in der freien Wirtschaft? Weil ich glaube natürlich, dass es am Anfang sich vielleicht jetzt noch nicht so ganz rechnet, so ein Elektrolyseur reinzumachen, aber das wäre trotzdem so ein Investment, wo man sagen kann, das kann schon auch gut Gewinne abwerfen.
Naja, das glauben wir eben nicht, ja. Und wenn es die freie Wirtschaft machen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch durchgerechnet, gescheit und ordentlich. Da vertraue ich denen ehrlich gesagt mehr wie unsere Stadtkämmerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen will es halt keiner machen. Und es ist überhaupt keine Aufgabe, die Kommune zu verantworten hat. Überhaupt kein Thema, ja. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum es das so unbedingt drauf beharren. Ja? Der Wirtschaftsreferent, der vorher mal Nachhaltigkeitsbeauftragter bei einer großen Firma war, der wollte es unbedingt durchdrücken, hat in der letzten Sitzung selber gesagt, er glaubt nicht, dass es rentiert. Also es ist völlig verrückt sowas, ehrlich gesagt. Ja? Und es waren die zwei Rausnehmen-Streitpunkte, die wir hatten. Und wir hatten einen Streitpunkt, wo wir gesagt haben, das muss drinnen bleiben. Und das ist das Divisionsgebäude, das der Stadtrat völlig unvernünftig gekauft hat, weil keiner weiß, was überhaupt gemacht werden soll damit. Und jetzt hat unsere Bürgermeisterin, die Astrid Freundschein, vorgeschlagen, was man damit machen könnte. Das ist fertig mit der Planung. Und jetzt nehmen sie den Haushalt raus, nur um hier vom Wahlkampf nochmal vielleicht eine mitzugeben. Das ist Kindergarten. Das hat auch nichts mit Verantwortung zu tun. Und nochmal, der Haushalt ist trotzdem am Limit. Und wir hätten noch ein Dutzend Einsparmaßnahmen vorgeschlagen, ja, die man hätte sein lassen können.
Also ihr macht quasi wegen einem Elektrolyseur und einem Kindergarten auf einem Parkhaus, was jetzt eh nicht kommt, macht ihr nicht beim Haushalt mit?
Nein, umgekehrt. Genau umgekehrt ist es.
Ändert ja trotzdem nichts am Fakt.
Nein, es ändert natürlich alles am Fakt, weil wenn ich mit der OB noch verhandle und ich ihr das alles schriftlich gebe und sie ruft mich dann an, dass kein weiterer Termin vonnöten ist, weil sie hat jetzt eine Mehrheit. Ja, entschuldige mal, was soll denn das? So geht man miteinander ehrlich gesagt überhaupt nicht um, ja. Also die OB hätte natürlich sagen müssen, sie ist die den Haushalt durchbringen will und sie ist diejenige, die die Verantwortung für den Haushalt trägt, zusammen natürlich mit der SPD als die OB-tragende Partei sozusagen. Wenn ich dann eine Absage kriege, weil sie sich schon geeinigt haben und der Preis der Einigung war die Salerner Regenbrücke, deswegen, also wir könnten ja dem Haushalt, da hast du recht, wir könnten dem Haushalt jetzt zustimmen, weil es bloß um die zwei oder drei Kleinigkeiten geht und eins kommt sowieso nicht. Aber sie hat ja die Salerner Regenbrücke dafür geopfert, obwohl es im SPD-Wahlprogramm steht, obwohl es im Brücke-Wahlprogramm steht. Ganz wichtig zum Beispiel auch für Wenzenbach, ja, die Salerner Regenbrücke. Aber und für die ganzen nördlichen und Umliegergemeinden. Aber sie hat die Salerner Regenbrücke geopfert, weil sie beim Elektrolysator und beim Kindergarten nicht nachgeben wollte, der eh nicht kommt. Das ist einfach nur noch völlig irre. Das ist eine totale Kamikaze-Politik, die sie da fährt. Und ihr war das, glaube ich, selber gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Sagt man, oh ja, aber Mehrheit ohne CSU, juhu. Aber dafür hat sie jetzt die Salerner Regenbrücke geopfert.
Ich habe jetzt in sehr vielen Gesprächen immer das Feedback bekommen, wenn ich mit den Leuten über so Koalitionen und wie das gescheitert ist und so gesprochen habe, dass eigentlich viele gesagt haben, boah, das in Regensburg ist ja total der Kindergarten. Also wegen nichts legt man sich immer so in den Haaren und wie soll das irgendwie weitergehen? Jetzt, wenn man sich auch diese Debatte jetzt hier anschaut, also ich glaube, ihr habt einen validen Punkt. Ich glaube auch, dass die anderen durchaus manchmal einen validen Punkt haben.
Den musst du mir noch sagen, den validen Punkt, den die anderen haben. Was jetzt wichtiger ist, die Salerner Regenbrücke oder ein Kindergarten. Aber kannst du mir gerne erklären dann.
Ich würde schon sagen, dass alle Seiten manchmal bei ihren Projekten so ein bisschen Betonkopf dran haben und sehr das eigene Interesse durchsetzen wollen. Das ist so mein Fazit, was ich jetzt aus den Gesprächen auch manchmal so gezogen habe. Aber wie soll das dann eigentlich weitergehen? Weil jetzt gehen wir mal davon aus, Astrid Freudenstein wird Oberbürgermeisterin und ihr müsst ja eine Koalition bilden. Und jetzt nach allem, was war, geht man dann einfach zur Tagesordnung über und sagt, okay, es war jetzt nichts, wir lieben uns alle und wir kriegen jetzt eine Allparteienkoalition hin und das wird jetzt richtig gut die nächsten 6 Jahre.
Naja, soweit ist das, also ich glaube, so abwegig ist das gar nicht. Was man schon mal sagen muss, es gibt immer Projekte, wo man sich dann zusammenschließt. Ja? Zum Beispiel vor einer Woche am Dienstag das Baulam-Modell, wo plötzlich Brücke, SPD und CSU mit der FDP und den Freien Wählern eine Mehrheit gefunden haben, sogar gegen die Stadtverwaltung. Ja? Das zeigt ja schon, dass man durchaus miteinander reden kann.
Wo das ganze progressive Spektrum jetzt auch auf die Straße gegangen ist.
Die ganzen 50 Leute, die gestern vom Rathaus waren.
Die Funktionäre des progressiven Spektrums.
Die ganzen 50, genau, genauso ist es nämlich. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie progressiv sich die Brücke und die SPD selber sieht. Ja. Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber es ist natürlich eine winzig verschwindende Minderheit, ja, die da auf die Straße gegangen ist. 50, also eine Demo mit 50 Leuten, da kann ich es gleich bleiben lassen. Ja. Aber ist ja alles nett. Jeder darf auch demonstrieren, aber muss auch mal Entscheidungen anerkennen, muss auch mal Bürgerentscheidungen zum Beispiel anerkennen. Ja, das ist so ein Thema, worum die Koalition damals gecrashed ist, wo ich da auch sagen muss, wir sind ja nicht rausgegangen aus der Koalition. Ne? Die SPD hat uns rausgeworfen, sie hat die Koalition für beendet erklärt. Das kann ich emotional sogar nachvollziehen. Ja, das war ein Scheißtag für die SPD. Sie hat unter 10% bei der Europawahl an dem Abend bekommen in Regensburg und danach hat sie gleich nochmal eine drüber gekriegt, weil sie mit dem Stadtbahnprojekt gescheitert ist und zwar gar nicht so knapp, ja, es sind immer 8% Unterschied gewesen, das ist bei einer Ja-Nein-Frage jetzt gar nicht so schlecht. Von dem her, glaube ich, waren die einfach fertig mit der Welt an dem Tag und dann gab es die Kurzschlussreaktion, so würde ich das deuten. Ja. Aber wenn du zweimal an einem Wahlabend so eine drauf bekommst, dann verstehe ich die Reaktion ja auch ein bisschen. Aber sei es drum, ich glaube, menschlich verstehen sich doch die meisten in dem Stadtrat ganz gut und man redet auch immer wieder außerhalb der Sitzungen miteinander, um Projekte zu besprechen und gemeinsame Lösungen zu arbeiten. Weil so schlecht. Und das Gute ist, gesetzt im Fall, alles tritt so ein, wie ich das jetzt glaube, die CSU wird stärkste Fraktion, vielleicht auch mit ein paar mehr Stadträten als bisher, dann hat man ja viele Auswahlmöglichkeiten, mit wem man eine Koalition eingeht. Ja. Und es gibt halt verschiedene Konstellationen, alle sind möglich, glaube ich, menschlich, ja, außer mit AfD und Linkspartei. Und von dem her gibt es ein breites Spektrum. Ja. ÖDP ist auch ein schwieriges Thema, nicht weil ich die Leute nicht mag, die sind alle drei sehr, sehr nett, aber die haben natürlich eine Haltung, da kannst du auch mal wieder überlegen, ob jeder in seine Steinhöhle zieht oder sowas. Aber am Ende des Tages verstehen wir uns ja menschlich ganz gut. Ja? Und ich glaube, da wird es eine gute Koalition geben für Regensburg.
Vielleicht, wenn wir auf noch zentrale Themen in diesem Wahlkampf eingehen. Also ich habe jetzt mal mitgenommen in diesem Wahlkampf, es geht irgendwie um den Bahnhofsvorplatz, es geht um den Galeria Kaufhof, es geht darüber, wer irgendwie am meisten eine Totale seines Gesichtes auf einem Wahlplakat hat. Und ansonsten habe ich jetzt nicht viele Themen wahrgenommen. Vielleicht noch das Thema Wohnen. Aber du bist ja schon ein politischer Kopf, so würde ich dich einschätzen. Und also mit einer der politischsten wahrscheinlich, die im Stadtrat auch drinnen sitzen. Tut es dir nicht weh, so einen Wahlkampf zu beobachten, wie wir ihn gerade haben, wenn man dran denkt, dass 2014, gut, ich war da 13 Jahre alt, aber so, man hat ja Geschichten aus den Überlieferungen gehört. Da ging es ja um richtig was und da haben alle wirklich gekämpft. Und in diesem Wahlkampf erlebe ich das in der Form so nicht. Also man sieht maximal an den Wahlplakaten, dass gerade irgendwie Wahl ist.
Ja, so nehme ich es jetzt nicht wahr, aber das liegt natürlich auch im Umfeld, wo man sich bewegt. Also ich habe schon viele Themen und die transportieren wir, glaube ich, auch ganz gut. Der Bahnhofsvorplatz ist ja nur so ein kleines örtliches Anzeichen am Gesamtproblem der inneren Sicherheit in Regensburg. Ja.
So ein bisschen die Leute triggern.
Genau, es triggert die Leute. Der Bahnhofsvorplatz hat zwei große Probleme. Einmal das Verkehrliche natürlich, ja, und das Verkehr ist schon ein großes Wahlkampfthema, empfinde ich so. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum man da nicht durchfahren sollte. Das war auch so nie geplant im Übrigen. Ne? Diese Sperrung ist gekommen, weil da nachdem der ZOB gebaut wird, dieser Übergangsbahnhof vorne, wollte man ja da eigentlich einen Durchstich unterirdisch machen. Ja. So, dann war das Geld plötzlich weg, überraschenderweise. Dann hat man die Pläne geändert und die Sperrung einfach gelassen. Es sollte eine Baustelle werden, deswegen soll es gesperrt werden und man sollte unter dem Bahnhofsplatz durchfahren können.
Das ist ja eine Idee, die der Horst Mayrhofer jetzt im Wahlkampf auch.
Naja, das ist gar nicht seine Idee, sondern das sind die tatsächlichen Pläne dafür gewesen. Ja, das war dieses Aeronext, stimmt gar nicht. Ich habe den Arbeitsbrief jetzt vergessen, ja, aber das war so der Plan. Da gibt's völlig fertige Pläne und so soll es auch gebaut werden. Dann ist das Geld ausgegangen und hat man gesagt, den Übergangsbahnhof lassen wir. Wir sind die einzige idiotische Großstadt wahrscheinlich in Süddeutschland und Österreich, da kenne ich mich ganz gut aus, die ihren Bahnhof möglichst erschwert, den anzufahren. Ja? Ein Bahnhof ist eine Mobilitätsdrehscheibe im wahrsten Sinne des Wortes. Man sollte da gut hinkommen, gut wegkommen und man sollte natürlich auch durchfahren können. Ist auch für den Einzelhandel ein Thema. Dieses Castor Regina Center findet es nicht lustig. Ja? Und auch ganz viele Dienstleister, die da hinten sind, in der Hemauer Straße und so weiter, finden es nicht lustig. Und ich ertappe mich ja selber, dass ich vom Westen immer wieder mal hinfahre und denke, Scheiße, ist gesperrt, ich muss umdrehen. Ja?
Wobei jetzt in den Münchner Hauptbahnhof zu kommen, ist natürlich deutlich schwieriger als in Regensburg.
Also bei beiden Seiten anfahren und bei beiden Seiten vorbeifahren.
Ja, aber bis du dahin kommst?
ja, du bist halt in München, ja. Wir sind jetzt aber nicht München und das ist ein Stauproblem vielleicht mal.
Aber ja? Vielleicht sind wir ja keine Kleinstadt mehr in Regensburg.
Nee, aber München riegelt ja den Bahnhof nicht absichtlich ab, so wie wir, ja. Sondern in München ist es einfach das Überaufkommen vom Pkw-Verkehr, der da ist, ja. Aber hinkommen tust du natürlich mit der Straße ohne Probleme, da gibt es ja überhaupt kein Problem. Also von dem her ist es bei uns ein selbstgemachtes Problem oder ein bewusst herbeigeführtes Problem. In München ist einfach ein allgemeines Verkehrschaos, ja. Also in Wien, in Salzburg, in Nürnberg, ja, der wirklich an der Hauptstraße von ganz Nürnberg liegt, diese Achse Plärrer, Hauptbahnhof, Opernhaus. Also du kannst an jeden Bahnhof hinfahren, durchfahren, vorbeifahren, wie immer du das auch willst. Aber das ist nur das eine Thema, das andere ist natürlich das Sicherheitsthema und das ist natürlich schon ein großes in Regensburg. Das geht vom Hauptbahnhof aus. Ich kann mich noch gut erinnern, da bin ich genau hier an diesem Tisch gehockt und habe einen Brief an die Oberbürgermeisterin formuliert, gesagt, wir haben da unglaublich großes Kriminalitätsproblem, wir haben da auch ein Sexualdelikteproblem, wir haben ein Drogenproblem, wir haben ein Sicherheitsproblem, die Leute fühlen sich sehr unwohl da und sie hat mir noch geantwortet, das war noch in der Koalition, ich träume praktisch, es gibt da kein Problem. Habe sehr später die Polizei die Zahlen gebracht, ja, und die waren enorm 2023 und dann hat sie plötzlich auch gesagt, ja, wir müssen da was machen. Ja, da kam von Seiten der SPD gleich Rassismusvorwürfe und alles Mögliche, ja, Facebook und Instagram und dann haben sie es irgendwie auch erkannt plötzlich. Da ist jetzt was passiert und ich muss schon sagen, es war die Initiative der CSU, wir haben eine Beleuchtung jetzt durchgehen und wir haben eine durchgehende Videoüberwachung vom Hauptbahnhof über den Fürst-Anselm-Allee, über den Schwammerlpark, wie man sagt, bis zum Petersweg und bis zur Obermünsterstraße jetzt runter. Ja, das sind natürlich die Hauptproblemzonen. Und die Leute haben ewig berichtet, ja, dass sich unwohl fühlen, gerade Frauen, ja. Und da die SPD sich als große Frauenpartei mal aufspielt, hätte sie vielleicht mal Schirm haben sollen. Gelöst haben es wir das Thema und es war unser Druck, der dazu geführt hat, dass wir das Problem jetzt ein bisschen in den Griff bekommen.
Aber wenn wir vielleicht ganz kurz auch bei der Verkehrspolitik bleiben. Jetzt hast du natürlich einen Punkt angesprochen, der schon Menschen in Regensburg bewegt. Ansonsten ist doch Verkehr kein großes Wahlkampfthema, weil normalerweise würde ich mir vorstellen, man hat irgendwie Ideen, wie man strukturell anders Sachen ordnen kann oder eine andere Orientierung auch in der Stadt einführen kann. Aber im Grunde ist es doch so, ihr wollt, dass das Verkehrssystem so bleibt, wie es ist, dass es nicht umverteilt wird zum Umweltverbund. Und die anderen schreiben ins Wahlprogramm rein, sie wollen es umverteilen in den Umweltverbund. Aber wie sie das machen wollen, steht dann auch nicht drinnen. Also das ist doch die Trennlinie dieses Wahlkampfes.
Bei der Verkehrspolitik mag das so sein, aber ich sage da ganz ehrlich eins, wir sind ja nicht die Erzieherpartei, ja, wie das die Grünen zum Beispiel sind oder auch die ÖDP in einem exorbitanten Maß, ja. Es gibt Leute, die sind aufs Auto angewiesen, ja. Die müssen aus welchen Gründen auch immer mit dem Auto fahren und das funktioniert in Regensburg auch gar nicht so schlecht, ja. Ein großes neues Verkehrskonzept ist gar nicht möglich in der Stadt wie Regensburg, ja. Wir sind eine gewachsene alte Stadt. Wir haben einen Haufen Nachteile, ja. Zum Beispiel die vielen Flüsse in unserem Stadtgebiet, immerhin 3 Stück. Da brauchst du Brücken, ja, deswegen Brücke im Regen und so. Du brauchst, und du hast den Altstadt wie so ein Block in der Mitte liegen, ja. Also das heißt, das ist ein bisschen herausfordernder, aber es gibt natürlich Ansätze, wo man das natürlich lösen kann. Im Stadtnorden ist es die Ausbau der Dez-Kreuzung, ja, ampelfreier Ausbau der Dez-Kreuzung, ist die Frankenstraße, Walhalla-Allee, Nordgaustraße. Da könnte man wirklich was tun.
Oder die Kneitinger Brücke bauen.
Die Kneitinger Brücke war immer ein Favorite von mir, lange, lange Zeit, auch in meiner JU-Zeit damals, weil das natürlich viel Verkehr aus Hemau, Undorf, Nittendorf und so weiter abfangen würde. Ich glaube, dass die heute nicht mehr durchsetzbar ist, tatsächlich. Ja. Da ist der Westpark drüben, könnte man sicherlich überspannen. Die Klärmorfer Allee soll da zurückgebaut werden. Von dem her, glaube ich, ist das nicht mehr realistisch. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen lange Zeit, ja, weil so war es ja auch geplant. Deswegen haben wir eine vierspurige Klärmorfer Allee.
Aber da kommen wir doch eigentlich wieder zum Punkt. Natürlich, man sieht anders drauf. Die einen sagen, so wie es ist, das passt doch, also klassisch konservativ. Und die anderen, die sagen, es soll eine Umorientierung geben. Wie sie stattfinden soll, wissen wir auch nicht so ganz. Großen Unterschied erkenne ich da jetzt irgendwie nicht, muss ich sagen. Also klar, ist eine andere Pointierung.
Ist die andere Orientierung. So, wir sind auch der Meinung, wir brauchen guten ÖPNV. Das Hauptproblem unseres ÖPNVs in Regensburg ist übrigens nicht der Stadt-ÖPNV. Der funktioniert relativ gut. Du kommst in Regensburg fast zu jeder Tages- und auch zu vielen Nachtzeiten mit dem Bus nach Hause. Der Landkreis ist unser Thema. Das muss ich immer wieder sagen. Ich habe das letzte Mal auch mal in einer Stadtratssitzung gesagt, wo ich von der Landrätin, die ich ansonsten sehr schätze, gleich eine drüber gebraten bekommen habe. Der Landkreis müsste sein ÖPNV verbessern. Aber was tut der Landkreis? Er dampft ihn ja noch ein zurzeit. Und das ist ein Thema, ja. 90.000 Leute fahren jeden Tag von den Landkreisen, nicht nur von unserem eigenen, sondern auch von den umliegenden, in die Stadt rein und logischerweise 90.000 wieder raus. Deswegen hätte diese Stadtbahn auch nichts genutzt. Eine innerstädtische Stadtbahn ist nicht unser Problem, ja. Vom Dez in die Stadt zu kommen, Trasse der Stadtbahn, das ist überhaupt kein Akt, ja. Da kannst du mit 20 Bussen fahren, die kommen im 3-Minuten-Takt oder sowas, ja. Der Landkreis ist da das Thema und der Landkreis müsste ein besseres ÖPNV-System anbieten, dass die Leute vielleicht, wenn sie das wollen, selber umsteigen können von Auto auf ÖPNV. Die Bahn trägt ein bisschen was dazu bei, wo sie noch Anbindung hat. Aber das ÖPNV-System, das Bussystem des Landkreises ist leider wirklich grottig, das muss man echt sagen.
Aber ich höre von dir tatsächlich immer noch keinen großen Unterschied und das ist irgendwie für mich auch sinnbildlich für diesen Wahlkampf.
Ja, die Umerziehung ist es, ja.
Wir wollen ja, die aber Leute das ist dann nicht, auch wieder so ein, das ist auch wieder so ein Trigger, weil eigentlich steht ja nichts groß im Raum, aber man spielt dann so ein bisschen damit, dass die Menschen sich aufregen, dass die uns irgendwie das Auto wegnehmen wollen.
Ja,
oder?
Das ist ja auch so. Also ich darf euch mal ein paar Beispiele geben. Wenn wir eine Stadtbahn gebaut hätten, ja, und die steht ja immer noch im Wahlprogramm von vielen drinnen, heute noch, obwohl die Bürger das sich dagegen
entscheiden. Aber das Ding ist ja durch. Also das ist ja einfach vergangen.
Das sehen die anderen nicht so. Ja? Ganz offensichtlich nicht, sonst würden sie nicht wieder sagen, ich glaube, die Brücke macht es, die Grünen, die ÖDP sicherlich, dass sie die Stadtbahn auf jeden Fall wieder neu lancieren wollen.
Aber was sind denn konkrete Vorschläge, die bei den anderen...
Dass du den Raum nicht aufteilst, ja? dass du den Raum nicht umverteilst, so muss man sagen. Ja? Wenn die Stadtbahn gekommen wäre, hätten wir Einbahnstraßensysteme mit dem Stadtnorden gehabt bei Hauptverkehrsstraßen. Ja? Da nimmst du natürlich jemandem was weg. Nicht das Auto selber, aber die Möglichkeit, mit dem Auto schnell wohin zu fahren. Ja? Und das ist ein Hauptunterschied. Ansonsten ist die Verkehrspolitik sicherlich nicht das Entscheidende in dem Wahlkampf, aber es gibt halt 3, 4, 5 verschiedene Punkte, wo man sagt, das wollen wir nicht. Wir wollen auch keine 30er-Zonen in der ganzen Innenstadt haben. Ja? Auf den Bundesstraßen, auf den Kreisstraßen, die wir so nicht haben, ja, auf den Hauptverkehrsstraßen. Das ist was wir nicht wollen.
Ja, das ist doch rechtlich gar nicht zulässig.
Das ist jetzt dann schon zulässig, jetzt darf die Kommune selber entscheiden und von dem her, aber steht es halt im Wahlprogramm der anderen drin. Wenn die irgendwas reinschreiben, was gar nicht umsetzen können, ist das ja nicht mein Problem, weil ich halt zumindest dagegen inhaltlich, ja.
Weil bei der Stadtbahn natürlich, da gibt es so eine neue Liste, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Wie heißt die nochmal?
Volt wahrscheinlich.
Nee, noch eine andere, eine zweite. Zukunft Regensburg heißt die. Die sind ja auch für eine Stadtbahn. Jetzt habe ich da mal die Kandidaten angeschaut. Da sind ja sehr viele, die JU-Mitglieder sind. Und mir gegenüber sitzt ja einer, der war auch mal Vorsitzender der Zukunft Regensburg, aber der Jungen Union in Regensburg. Also wie ist es dann da bei euch so im Binnenverhältnis? Weil ich habe jetzt schon mitbekommen, man versucht jetzt nicht irgendwie zusammenzustehen, aber ein taktisch kluger Kniff ist es schon, nochmal eine zusätzliche Liste zu haben, dass man 100 Menschen zur Wahl stellen kann als CSU. Und also da habt ihr schon einen guten Schachzug gelandet, aber natürlich, das rächt sich dann in solchen inhaltlichen Fragen.
Nee, das tut's eigentlich nicht. Es sind ja nicht nur JU auf der Liste, es ist ganz gemischtes Publikum. Und da haben sie einen Arbeitskreis gehabt, so ist mir das berichtet worden. Die haben gesagt, nee, so eine Stadtbahn muss man sich nochmal anschauen. Ich sage ja eins, die Stadtbahn an sich war nicht das Thema. Ne? Die CSU hat ja nicht gesagt, wir sind pauschal gegen die Stadtbahn. Dann wäre übrigens auch der Vorwurf zutreffen, dass wir die letzten Jahre immer mitgestimmt haben. Die konkrete Ausplanung der Stadtbahn war das Problem ein Stück weit. Ja? Und das anfängliche Versprechen, dass der Landkreis mitmacht und jetzt es doch nicht tut. Dass man höherwertigen ÖPNV entwickelt, egal wie der ausschaut, ja, das kann man natürlich tun. Und man kann auch prinzipiell der Meinung sein, dass es eine Stadtbahn gibt. Aber so wie die Trassenführung, und auch natürlich die Technik geplant war, ja, Gleise und Oberleitung und so weiter, abschnittsweise zumindest. Und die Kosten, die waren ja das Hauptproblem, das wir hatten. Und wenn die jungen Leute von uns da anderer Meinung sind, aber wie gesagt, es sind nicht nur JU auf der Liste, sind auch ganz, ganz viele andere, da muss man es nur mal diskutieren, aber nicht in diesem System der Stadtbahn, so wie es jetzt geplant worden ist. Ich glaube, das ist aber auch nicht deren Wunsch.
Wir haben ja auch in dem Podcast hier den Auftrag, Brücken zu bauen, nicht politische, sondern die zwischen den Parteien. Also wäre es vielleicht für die anderen Parteien, die dann mit euch koalieren, entweder weil sie selber die Oberbürgermeisterin stellen oder weil ihr sie stellt, vielleicht, dass man nochmal in den Koalitionsvertrag reinschreiben kann, dass man ideologieoffen sich die Stadtbahnplanung nochmal anschaut. Wäre das so ein Kompromiss, den die CSU mitgehen könnte?
Das müssen wir in Koalitionsverhandlungen entscheiden, aber nochmal ein starres Gleissystem mit Oberleitung ist mit uns sicherlich nicht möglich.
Jetzt, wenn wir abschließend mal draufschauen, wenn man sich so die ganzen Wahlkämpfe gerade anguckt, was sind denn so Parteien, wo du gerade sagst, die machen schon einen guten Job und das wär ganz interessant, mit denen mal die nächsten Jahre dann zusammen im Boot zu sitzen?
Es gibt natürlich immer die Klassiker, ne, die uns eher näher stehen als ferner stehen. Ja. Das sind die FDP, das sind die Freien Wähler und so weiter. Aber es, glaube ich, muss schon eine breite Mehrheit im Stadtrat existieren für eine neue Koalition, dass man auch nicht auf jede einzelne Stimme angewiesen ist, wenn einer mal irgendwie Bauchschmerzen mit dem einen oder anderen Mini-Thema hat. Es muss schon handlungsfähig sein, das Ganze. Und da sind wir völlig offen, ehrlich gesagt, weil ich schon glaube, eben, was du vorher gesagt hast, ideologieoffen gilt nicht nur für die Stadtbahn, sondern prinzipiell. Aber ich glaube, das ist der Vorteil der CSU, wir haben keine Ideologie. Wir haben ein Weltbild, es ist konservativ, es ist christlich, es ist wirtschaftsliberal, sicherlich. Aber dieses geschlossene ideologische Bild, das haben wir nicht. Und deswegen tun wir uns, glaube ich, auch ganz leicht, dass wir offen sind für viele Parteien. Nicht für alle, aber für viele Parteien. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich mit Leuten ganz gut kann eigentlich. Ja, auch mit den Fraktionsvorsitzenden zum Beispiel jetzt von vielen Parteien. Gut, so viele Fraktionen sind sie ja gar nicht. Von dem her glaube ich, dass wir das schon hinkriegen werden. Ja. Aber es gibt keine Präferenz jetzt für irgendwas, sondern es gibt die Präferenz, die uns am nächsten sind, von der Weltanschauung her. Auch die Freien Wähler haben keine Ideologie, Gott sei Dank. Ja. Sind das sicherlich Möglichkeiten. Aber am Schluss muss man in ganz harten Verhandlungen, wie beim letzten Mal ja auch, schauen, was man rausholen kann fürs eigene Wahlprogramm und für die Menschen in Regensburg. Und mit manchen wird es sicherlich nicht gehen, ja.
Mit wem?
Ich sehe das mit der ÖDP zum Beispiel sehr schwer vor, ja, obwohl ich die drei wirklich sehr, sehr gerne mag und vielleicht werden sie ja auch andere Köpfe, die das nächste Mal, das entscheidet letztendlich der Wähler, aber die sind schon schwierig, ja, mit einem Riebiesel ist sehr, sehr schwierig, ja. Es ist sicherlich sehr, sehr schwer mit der Partei, ja. Wir haben ja so viel Kopierung in diesem Wahlkampf, in diesem Stadtrat sitzen, das ist schon auch ein Problem, das muss man sagen.
Also wer Astrid Freudenstein wählt, wählt auch die Grünen.
Nein, wer Astrid Freudenstein will, erstmal die CSU und die CSU muss so stark werden, dass sie sich am Schluss aussuchen kann, dass sie vielleicht mit ein oder zwei von den Großen eine gute Mehrheit hinbekommt und dann kann man auch gute CSU-Politik durchsetzen.
Wie ist es denn eigentlich bei euch, wenn ihr Anzeigen schaltet? Wer entscheidet, wo Anzeigen geschaltet werden?
Wir haben eigentlich alle Medien in Regensburg bedient, ja. Wir versuchen einfach, uns breit zu streuen. Was wir nicht entscheiden, ist, welche Anzeige unter welchen Artikel dann steht am Schluss. Ja, das entscheidet wahrscheinlich Algorithmus oder zumindest der Verlag, der es dann hat. Aber wir haben, glaube ich, bis jetzt bei jeder Zeitung, bei jedem digitalen Format eine Anzeige geschaltet in Regensburg.
Schätzt ihr die Regensburger Stadtzeitung?
Ich persönlich schätze den Peter Kittel gut. Ist ein Freund von mir. Aber deswegen teile ich noch nicht jede einzelne Aussage, die in seiner Stadtzeitung trifft.
Und vielleicht, wenn wir abschließend noch auf das Thema Wohnen blicken. Jetzt gibt es ja in Regensburg schon unterschiedliche Ansätze, wie man mit der Wohnungspolitik vorgeht. Ich hatte das ja auch oft in den Gesprächen, sowohl beim Haushalt als auch beim Thema Wohnen. Naja, wenn die Gelder halt nicht da sind und der finanzielle Spielraum halt eng ist, was soll man dann irgendwie machen? Also es ist dann schwierig, irgendwie Wohnungen zu bauen,
da
wenn halt die Fördergelder nicht da sind.
Da muss ich da gerne widersprechen, wenn ich da mal so reingrätschen darf. Ich widerspreche dir insgesamt, weil es gibt keine verschiedenen Ansätze. Wo gibt es denn einen anderen Ansatz, außer den wir vor zwei Wochen am Dienstag gemacht haben? Es gibt keinen anderen Ansatz. Die Grünen, die sie jetzt aufregen, die ÖDP, die sie jetzt aufregt welche irgendwelche Linksradikalen auch sonst noch dabei sind, wie die Linkspartei oder sowas. Ich finde es ja schon mal ein Skandal, dass die ÖDP, ehrlich gesagt, als Eigenstück der konservative Partei, bloß wohl nicht in Regensburg, und auch die Grünen, ja, müssen sich wirklich schämen, dass sie mit der Linkspartei auf den Flyer gehen. Das ist ja unglaublich, ehrlich gesagt. Aber das werde ich Ihnen noch mal ganz persönlich sagen. Sie haben ja keine Ansätze. Es gibt überhaupt keinen anderen Ansatz. Sie haben den Ansatz des Baulandmodells 2019 geschaffen. Und mit diesem Baulandmodell ist keine einzige Wohnung in Regensburg jemals fertig gebaut worden. Keine einzige Wohnung. Seit 2019 gibt es keine einzige Wohnung, wo das Baulandmodell eine Rolle spielt. Es gibt aber 12 Bebauungspläne in Regensburg, die unter das Baulandmodell fallen würden, wo die Investoren, die Bauträger, die Grundstücksbesitzer, die Bauunternehmen nichts bauen, weil sie es nicht können mit diesem unglaublichen Scheiß, das muss ich wirklich mal so sagen. Und jetzt haben wir es einfach mal aufgebrochen, Gott sei Dank, ja. Und jetzt kann wieder gebaut werden. Und mir ist es ehrlich gesagt viel, viel lieber, dass ich 1400 Wohnungen innerhalb von 2 Jahren bekomme, die vielleicht ein bisschen teurer sind, als das Baulandmodell es vorsieht. Aber es ist eine Wohnung, ja. Wenn du null schaffst, wirklich null und null 40%, das ist die Sozialquote des Baulandmodells, 40% von null ist halt auch null. Dann kannst du halt einfach nicht so weitermachen. Das hat Gott sei Dank jetzt auch die Brücke und die SPD kapiert. Ich bin den Kollegen wirklich dankbar, dass sie so objektiv waren und da mitgestimmt haben. Und nicht nur mitgestimmt haben, es war ein gemeinsamer Antrag. bei den Freien Wählern, bei FDP ist eh immer klar, dass das scheiße finden, das Modell. Aber das ist doch ein Witz. Das ist ein Treppenwitz, der aber den Menschen von Regensburg ausgeht, weil einfach zu wenig Wohnraum da ist, dass du null Wohnungen schaffst, damit auch keine einzige Sozialwohnung, und dich dann aufregst, dass die Bauträger angeblich jetzt sich einen Reibach machen.
Weil ich jetzt keinen Quatsch erzählen möchte, aber ich meine mich zu erinnern, ihr habt doch eigentlich auch dem damals zugestimmt. Also jetzt offen gefragt, ich weiß es gerade gar nicht.
Das war so 2019. Wir haben teilweise haben wir zugestimmt. Das war tatsächlich keine einheitliche Abstimmung. Aber das ist auch völlig okay. Die Idee war mal nicht so schlecht dahinter. Wenn du siehst, dass was nicht funktioniert, und das ist das, was das Schlimmste an Politik ist, das Allerallerschlimmste, das ist nämlich am Schluss wie in der DDR, aber nicht ideologisch geprägt, sondern einfach diktatorisch geprägt. Ja? Wenn du einen Fehler nicht mehr zugeben kannst und immer sagen kannst, ich ändere meine Meinung, weil ich sehe, es funktioniert etwas nicht, dann bist du der schlechteste Politiker, egal bei welcher Partei, den es gibt.
Würdest du zugestehen, wenn ich jetzt sagen würde, wenn man das Bauland-Modell zum Beispiel 2016, 2015 eingeführt hätte, dass es dann schon im Zeitraum bis 2019 vermutlich Wohnbebauung gegeben hätte unter dem Baulandmodell, weil die Rahmenbedingungen nochmal ganz andere
waren. Das ist vollkommen richtig, das ist ja das Thema, das wir haben. Du hast eine Zeit lang mit den unglaublich niedrigen Zinsen und den relativ günstiges in Anführungszeichen Gesetz Baukosten, aber im Gegensatz zu jetzt sind sie natürlich günstig, hättest du das verwirklichen können. Aber es ist ehrlich gesagt zu spät gekommen und da muss man es halt wieder auflösen, wenn es nicht mehr geht. Aber du kannst ja von keinem verlangen, der wirtschaftstreibender ist, dass er sich selbst in Ruin stürzt, nur dass er 40% Sozialwohnungen schafft. Das geht einfach nicht. Damit kann keiner Gewinn machen oder keiner auf Null rauskommen überhaupt. Und deswegen muss Politik so flexibel sein, und zwar parteiübergreifend, dass wenn sie einen Fehler erkennt, den Fehler korrigiert. Und das haben wir Gott sei Dank gemacht jetzt.
Aber verstehst du die Grundbewegpunkte, die jetzt Parteien, würde ich sagen, des linken Spektrums haben, zu sagen, naja, Regensburg ist teuer. Du hast jetzt den Punkt, der, glaube ich, auch zutreffend ist, zu sagen, wenn jetzt null Wohnungen gebaut werden, wird sich das Problem natürlich auch nicht lösen. Aber die Grundidee hinter dem Ganzen ist ja wirklich zu sagen, wir haben vielleicht jahrelang einen etwas falschen Fokus gehabt bei der Entwicklung von Wohnraum, und es war vielleicht dann trotzdem gut zu sagen, wir haben eine 40%-Quote, damit auch andere Schichten nochmal ganz normal eine Wohnung bekommen können. Das ist ja eigentlich die Grundintention dahinter.
Das ist aber eine falsche. Es führt zu zwei Dingen. Es ist nicht nur, dass keine Wohnungen gebaut werden, sondern der Mietmarkt verschärft sich ja dadurch. Ne? Also wenn der Vermieter eine unendliche Auswahl an Mietern hat, weil halt die Wohnungen so knapp sind, dann kann er auch viel verlangen dafür. Das ist der eine Punkt. Das heißt, es würde sich mit mehr Wohnungen allgemeiner Mietmarkt entspannen.
Klassische, ne? Angebot-Nachfrage.
Klassische Angebot-Nachfrage-Geschichte. Das zweite ist, und das muss ich schon mal suffisant sagen, in Richtung des Landkreises auch wieder, wir haben natürlich eine gewisse Art von Umzugsverhalten. Ja? Junge Familien, die gut verdienen, ziehen den Landkreis raus. Weil sie ein Einfamilienhaus wollen, weil sie von mir sagen Doppelhaus, ein Kettenhaus, was auch immer wollen. Leute, die im Landkreis nichts finden, weil sie zu wenig verdienen oder gar nichts verdienen, weil sie Transferleistungsempfänger sind, ziehen in die Stadt rein. Und ich habe einen guten Freund, der ist Bürgermeister von Wenzenbach, der hat zum Beispiel als einer der wenigen Bürgermeister uns Sozialbau umgesetzt. Ja? Aber ich kenne ganz wenig Leute im Landkreis Regensburg, ganz wenige Bürgermeister, die Sozialbauten machen. Ja?
Der fordert ja tatsächlich auch von der Landrätin ständig ein, dass die sozialen Wohnungsbau initiieren soll mit der, ich glaube, landkreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft, aber das interessiert da auch irgendwie niemanden.
Das interessiert da wohl keinen, und ich muss sagen, wenn die Bürgermeister im Landkreis Regensburg alle mal ein bisschen Sozialwohnungsbau betreiben würden, dann wird sich das Problem in der Stadt natürlich auch entschärfen. Ja, das ist ein bisschen ähnlich mit dem Pendlerverkehr, ehrlich gesagt, ja, mit dem ÖPNV im Landkreis. Aber am Ende des Tages kann es ja nicht sein, dass wir für die ganze Region den Sozialwohnungsbau stellen und die Gutverdiener ziehen alle den Landkreis raus. Ja? Aber unabhängig davon, wenn es nicht geht finanziell, dass du das baust, weil keine Förderung da ist oder weil einfach die Förderung auch zu lang dauert, das ist das zweite Mal, der Freistaat den Fördertopf verdoppelt praktisch, ja? Dann wird es halt einfach irgendwann schwierig. Und ich sage nochmal, wir müssen einfach Wohnungen bauen für die Leute, die in die Arbeit gehen und die Mittel gut verdienen. Und wenn sich die eine Wohnung leisten können, dann sinkt natürlich auch die insgesamte Miete, weil sich natürlich wieder Wohnungen frei werden, weil die Leute umziehen. Sie kriegen Kinder, sie wollen einen höheren Wohnungsstandard, was auch immer, größere Quadratmeter zahlen, vielleicht einen Garten dabei, einen schönen Balkon, eine Terrasse, whatever. Und dann entspannt sich natürlich der Markt insgesamt, ja.
Und wenn wir jetzt mal abschließend auf diesen Wahlkampf noch blicken. Es gibt jetzt so eine Umfrage vom Filter, die ich für so halb seriös halte, aber die sieht euch jetzt bei, ich glaube, der letzte Stand war 35%. Und auch mit sehr weitem Abstand. Jetzt bin ich bei dir hier reingekommen und habe noch keine Plakate für die Stichwahl gesehen. Ich würde mal behaupten, ihr rechnet schon mit der Stichwahl.
Also sie haben 12 OB-Kandidaten und 14 Listen, die ja antreten bei der Wahl. Nicht in die Stichwahl gehen zu müssen. Es hat nicht jeder den Luxus wie der Wenzelbacher Bürgermeister, der vielleicht noch ein oder zwei Gegenkandidaten hat. Da glaube ich, ist eine Stichwahl einfach rechnerisch zu erwarten einfach. Aber dem sind wir auch gelassen entgegen, ja.
Jetzt bist du ein Mann, der auf sowas sehr klar immer antwortet. Da habe ich jetzt selten klare Antworten bekommen bei den OB-Kandidaten, die zu Gast waren. Gegen wen wird es in die Stichwahl gehen? Was tippst du?
Also, das hat nichts mit Klarheit zu tun, das weiß man einfach nicht, ja. Aber es wird natürlich entweder rot oder grün sein, obwohl ich tatsächlich glaube, man geht gegen die Grünen in die Stichwahl.
Dann vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne. War ein lustiges Gespräch.